Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Also wenn der ganze Corona-Mist hier vorbei ist, dann mache ich mir erstmal ein paar schöne, gemütliche Tage zu Hause. Das war so ein Spruch, der in den vergangenen Wochen rumgeschickt wurde. Das Gegenteil ist bei den meisten von uns natürlich der Fall. Viele wollen raus, raus aus der Stadt, raus aus ihrem Bundesland, raus aus dem ganzen Land. Die Sehnsucht nach Urlaub ist groß, auch bei Ilka Knigge aus dem Update-Team.
Oh, ja, ich würde mich schon freuen, wenn man nur mal nach Österreich könnte. Das wird mir schon helfen.
Gerade sieht es aber schlecht aus mit Urlaub planen. Aber was können diejenigen von uns machen, die Urlaub schon eingereicht haben?
Können die den zurückgeben oder kann mich meine Arbeit vielleicht sogar zwingen, jetzt schon meinen Jahresurlaub zu nehmen, weil die gerade keine andere Möglichkeit sehen? Darüber habe ich heute mit Nele Urban gesprochen, die ist Arbeitsrechtlerin und die hat mir erklärt, wie man jetzt gerade in dieser Corona-Zeit mit seinem Urlaub am besten umgehen kann.
Darüber sprechen wir hier im Update-Podcast vom Donnerstag. Außerdem Thema bei uns im Podcast die Erntehelferinnen und Helfer aus Osteuropa, die unter anderem in Deutschland Erdbeeren pflücken und Spargel stechen. Ein rumänischer Erntehelfer in Baden-Württemberg ist an Covid-19 gestorben. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Und in Bulgarien, dort gibt es Proteste gegen die Ausreise der Helfer. Wir fragen nach bei unserem Korrespondenten für die Region, was die Bulgaren da momentan so aufregt. Und wir schauen uns diese Regel an. Läden kleiner als 800 Quadratmeter, die dürfen aufmachen ab Montag. Diese 800 Quadratmeter, warum genau so viel? Was ist mit denen, die 1000 Quadratmeter haben? Können die dann ein Teil abhängen oder ein Stockwerk geschlossen halten?
Wenn du die einzelnen Blätter einer Klopapierrolle nebeneinander legst, also mit der Annahme, dass es 250 Blatt pro Rolle hat, dann brauchst du ca. 228 Klopapierrollen für 800 Quadratmeter.
Aha, gut zu wissen. Auch das Thema hier bei uns im Podcast zum Update vom 16. April 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir. Ich brauche eine Belohnung. Es wird so langsam Zeit bei all dem Stress der vergangenen Wochen. Viele haben ja zu Hause dann auch noch die Kinder oder die Doppelbelastung im Homeoffice mit Kind und Schlange stehen in den Supermärkten. Meine Belohnung wäre nächste Woche campen gehen in Italien. Der Plan ist natürlich dahin momentan. Die Corona-Pandemie heißt weiterhin für uns alle, Reisen ist nicht möglich. Was aber, wenn wir unseren Urlaub schon eingereicht haben? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge hat sich heute angeschaut, ob wir arbeitsrechtlich gesehen unseren Urlaub zurückgeben dürfen und was man eigentlich schon darüber sagen kann, wann Reisen wieder klappen könnte. Fangen wir damit mal an, Ilka. Gibt es denn Prognosen dazu, wann wir wieder frei reisen können, also auch einen Fernurlaub planen können?
Ja, es gibt zum Beispiel den Recovery Check, das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes, und die haben sich mit der Frage beschäftigt, wann sich die deutsche Tourismuswirtschaft wieder vollständig erholt haben könnte und beziehen sich da also auf Umsatzprognosen. Und aus denen kann man auch so ein bisschen rausziehen, was das fürs Reisen heißen könnte. Die haben ein optimistisches, ein realistisches und ein pessimistisches Szenario entworfen. Für Reisen außerhalb Europas sieht es so aus: optimistisch gesehen könnte es bis Ende März 2021 was werden, realistisch bis Ende Juni 2021, pessimistisch erst bis Ende April 2022. Für Reisen mit der Familie innerhalb von Deutschland sieht es da ein bisschen besser aus. Da sind die Daten dann bis Ende Juni, September oder Dezember, alles dieses Jahr.
Sagen wir mal, ich wäre einer von denen, die eher früh dran sind. Ich habe mir schön 2 Wochen Urlaub im Sommer genommen, wollte da nach Frankreich oder nach Spanien. Da sieht es aber ja jetzt schlecht aus. Kann ich meinen Urlaub zurückgeben und später nehmen, wenn alles wieder normal ist?
Nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, denn es gibt arbeitsrechtlich gesehen eine Regel, die auch jetzt in Zeiten von Corona gilt. Das sagt Nele Urban, die ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.
Grundsätzlich gilt bei erteiltem Urlaub auch in beide Richtungen, genehmigt ist genehmigt.
Es gibt aber auch für den Betrieb und auch für uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausnahmen. Für uns kann das zum Beispiel sein, du hast jetzt einen Pflegenotfall, findest zum Beispiel keine Kinderbetreuung oder musst dich eben um kranke Angehörige kümmern. Das gilt dann als berechtigte persönliche Belange und du hast das Recht, dir den Urlaub jetzt zu nehmen, wenn halt jetzt der Notfall ist, dann statt des Urlaubs im Sommer. Und deine Firma, die kann dir in Ausnahmefällen den Urlaub wieder wegnehmen, wenn es sogenannte dringende betriebliche Gründe gibt. Du zum Beispiel in diesen Zeiten unverzichtbar bist, meinetwegen als Ärztin. Dann kannst du aber deinen Urlaub mit ins nächste Jahr nehmen und den sogar nach dem ersten Quartal noch nehmen, wenn es dann vorher nicht geht.
Jetzt ist Urlaub ja zum Erholen da, zum was erleben, den Kopf vom Alltag ablenken. Und wenn ich nur daheim hocke, dann ist nichts Erholendes und Ablenkendes dabei. Dann könnte das doch ein persönlicher Grund sein, zu sagen, ich möchte meine Urlaubstage dann doch nicht nehmen.
Ja, das ist eine Abwägungsfrage. Da stehen dann eben deine persönlichen berechtigten Interessen und die dringenden betrieblichen Gründe gegeneinander. Arbeitsrechtlerin Nele Urban sagt aber, das sieht in diesem Fall für den eigenen Urlaub eher schlecht aus.
Das Interesse des Arbeitgebers am Abbau des Urlaubs würde ich da höher wiegen als das Interesse des Arbeitnehmers zu verreisen. Weil wenn ich die nicht nehme in der Zeit, dann geht er ins nächste Jahr. Und dann hat der Arbeitgeber irgendwann ein Problem, den gesamten Urlaub abzubauen.
Wenn du jetzt eher spontan verreist und nicht deinen ganzen Jahresurlaub schon genommen hast, dann heißt das eben leider auch, dass deine Firma dich jetzt auffordern kann, zu sagen, wann du deinen Urlaub nehmen willst. Da geht es dann darum, dass die Betriebe planen können und die Betriebe, die dürfen sogar Urlaubssperren verhängen, eventuell sogar recht lange dieses Mal, zum Beispiel im Einzelhandel. Denn wenn jetzt plötzlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel im Dezember wegfahren wollen, weil es eben vorher nicht ging, dann wäre ja das Weihnachtsgeschäft gefährdet und damit dann der Betrieb. Und dann können Sie eben sagen, im Dezember geht niemand.
Kann ich denn umgekehrt dann auch in den Zwangsurlaub geschickt werden, wenn es jetzt gerade zum Beispiel schlecht läuft und die sagen, wir brauchen dich eh nicht, wir schicken dich in Zwangsurlaub?
Nee, so weit geht's nicht. Also der Urlaub, der soll ja zur Erholung da sein und nicht damit die Firma dann ausgleichen kann, dass sie eben gerade weniger Aufträge und damit weniger Arbeit hat. Du kannst aber natürlich darum gebeten werden, das zu machen, aber du musst es dann nicht machen.
Urlaub nehmen. Und Reisen, das sieht in Zeiten der Corona-Pandemie leider gerade schlecht aus. Wenn ihr schon Urlaub eingereicht habt, dann heißt das jetzt leider Heimurlaub. Die arbeitsrechtlichen Hintergründe gab es von Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Update-Team.
Deutschlandfunk Nova Update.
Als es hier bei uns in Europa losgegangen ist mit der Corona-Pandemie, da sind ein paar europäische Grundsätze in Vergessenheit geraten. Länder haben ihre Grenzen geschlossen. Deutschland hat verboten, Schutzmaterial zu exportieren. Die Länder haben ihre Bürger aus der ganzen Welt zurückgeholt und andere angewiesen, das Land bitteschön zu verlassen. Jetzt wird das aufgearbeitet und geschaut, wie man es in Zukunft vielleicht besser machen kann. Sabrina Loy aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Gibt es da schon Ideen und Maßnahmen?
Also heute ist das EU-Parlament wieder zusammengekommen, größtenteils virtuell. Und bei dieser außerordentlichen Sitzung ging es auch um die kritischen Punkte, die du gerade schon angesprochen hast. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ganz klar gesagt, dass Italien gerade am Anfang der Krise mehr Hilfe gebraucht hätte. Aber sie ist auch der Meinung, dass mittlerweile alle erkannt hätten, dass man sich gegenseitig schützen und helfen müsse. Und das würde ja auch passieren, zum Beispiel mit medizinischem Personal und Geräten, die ausgetauscht werden. Wichtigster Tagesordnungspunkt war dann auch eine Resolution mit einer gemeinsamen Antwort der EU auf die Krise.
Und was steht in dieser Resolution drin?
Also in dem Resolutionsentwurf wird unter anderem mehr Schutz der EU-Bürger in der Gesundheitskrise gefordert. Außerdem wird darüber diskutiert, dass alle Länder gleich gestärkt aus der Krise rausgehen sollen und dass man innerhalb des europäischen Budgets einen Aufbauplan für die Wirtschaft brauche, um sicherzustellen, dass sich die Mitgliedstaaten nicht gegenseitig in die Quere kommen. Die Abgeordneten sollten deshalb auch über eine Reihe von Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten angesichts der Gesundheitskrise abstimmen. Allerdings geben die ihre Stimme per E-Mail ab. Die einzelnen Stimmenrunden dauern also ziemlich lang. Und deshalb ist das Ergebnis der ganzen Abstimmung, auch der Resolutionsabstimmung, so wohl erst morgen Nachmittag da. Ein bisschen schneller war die Allianz für Multilateralismus. Das ist eine Initiative, die Außenminister Heiko Maas vor 2 Jahren zusammen mit Frankreich ins Leben gerufen hat. Da haben sich die Außenminister von rund 20 Ländern heute zusammen per Videogeschalte getroffen und ein gemeinsames Statement verabschiedet. Darunter auch Belgien, Kanada, Chile, Estland, Frankreich, Irland, Mexiko, Singapur, also ganz viele.
Okay, und was sagen die?
Also die sagen zum Beispiel, dass internationale Lieferketten geschützt werden müssen und dass an die langfristigen Folgen gedacht werden muss. Also dass beispielsweise auch die Gesundheitssysteme global gestärkt werden müssten, damit es zum Beispiel auch eine bessere Vorsorge und Prävention und insgesamt eine bessere Gesundheitsversorgung gibt, um in Zukunft solche gefährlichen Erreger besser erkennen zu können. Und in dem Statement sagen sie auch ganz klar, dass die Bekämpfung des Virus eine internationale Aufgabe ist, die auch international koordiniert werden muss.
Letzteres klingt ein wenig, als würden Sie der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, den Rücken stärken momentan.
Ja, auf jeden Fall. Sie sagen, dass internationale Organisationen gestärkt werden müssen, also zum Beispiel die Vereinten Nationen, aber eben auch die WHO. Bundesaußenminister Heiko Maas nannte die WHO heute das Rückgrat der aktuellen Pandemiebekämpfung. Und alle beteiligten Länder hätten sich dafür ausgesprochen, dass die WHO gestärkt werden müsste.
Was dem widerspricht, was US-Präsident Donald Trump sagt. Er will ja der WHO die Gelder kürzen in nächster Zeit.
Ja, weil er der WHO vorwirft, am Anfang der Corona-Pandemie nicht richtig gehandelt zu haben und sie eben für viele Tote verantwortlich macht. Dem hat Maas in seinem Statement heute aber widersprochen und sagt, soweit er es einschätzen kann, hat die WHO richtig gehandelt und deshalb müsse sie gestärkt werden.
Sie zu schwächen wäre nichts anderes als in einem laufenden Flug den Piloten aus dem Flugzeug zu werfen und das halten wir für nicht verantwortbar und deshalb muss die WHO auch finanziell weiter gestärkt werden.
So ähnlich, also vielleicht nicht mit so einer schönen Metapher, hat sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wohl geäußert. Die hat heute an einer Schalte mit den G7 Staats- und Regierungschefs teilgenommen. Das Gespräch ist von US-Präsident Trump einberufen worden. Und ein Regierungssprecher sagte danach, dass Merkel da auch nochmal die Bedeutung der WHO sowie weiterer internationaler Gesundheitsinitiativen zur Pandemiebekämpfung betont hat und auch auf eine internationale Antwort bei der Bekämpfung des Coronavirus gepocht hat. Also vor allem Afrika brauche da dringend Unterstützung, sagt sie. Und generell haben die G7 wohl noch einmal bekräftigt, dass sie alles tun wollen, damit die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Schwung kommt.
Gemeinsam statt allein. In verschiedenen Video- und Telefonschaltkonferenzen wurde heute geschaut, wie man gemeinsam gegen das SARS-2-Coronavirus ankämpfen kann. Die Hintergründe von Sabrina Loy aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gerade meldet der Vertreter von UK-Premierminister Boris Johnson, der Vertreter heißt Dominic Raab, dass das Land, also das Vereinigte Königreich, den kompletten Lockdown für weitere 3 Wochen verlängert. Bei uns in Deutschland sind die Abstandsregeln und die Ausgangsbeschränkungen bis zum 3. Mai verlängert worden. Und auch der Rest des öffentlichen Lebens wird nur ganz langsam wieder hochgefahren. Und wie es danach aussieht oder wie es danach weitergeht in allen möglichen Lebensbereichen bei uns, das ist auch noch ungewiss. Klar, dass die Ausnahmesituation auch Auswirkungen auf die Psyche bei vielen Menschen hat, negative, aber auch positive. Im Moment laufen einige Studien, die genau das untersuchen. Wie kommen wir psychisch durch diese Krise? Warum scheinen jüngere Menschen größere Probleme damit zu haben als ältere? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt.
Das alte Leben wird wohl noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Das heißt für viele weiterhin Homeoffice, weiter Existenzängste, keine Treffen mit Freunden und Familie, weiter alleine oder einsam sein oder beides. Oder wir hocken zu viel und zu eng aufeinander. Und Großveranstaltungen gibt's bis Ende August ja auch nicht. Vieles, was Menschen zusammenbringt und ein soziales Leben ausmacht, ist weiter nicht möglich.
Grundsätzlich ist erstmal eine erste Auswirkung, dass die Selbstwirksamkeit, das heißt das Gefühl, aus eigenem Handeln heraus etwas bewegen und bewirken zu können, deutlich reduziert ist. Und das ist wiederum sowohl für unsere Zufriedenheit als auch insgesamt unsere psychische Gesundheit deutlich reduziert.
Das ist Moritz Kirchner, Psychologe, Coach und Berater.
Die Krise hat uns hoch eindrucksvoll gezeigt, dass wir Menschen sehr soziale und sehr gesellige Wesen. Das heißt, dieses grundsätzliche Bedürfnis nach Kontakt, auch nach Anerkennung zu anderen, auch nach Kommunikation, ist allem Zoom und allem Skype zum Trotz trotzdem jetzt gerade frustriert.
Entscheidend dafür, wie gut wir mit Krisen klarkommen und wie wir diese bewältigen, ist unsere Resilienz. Also die Frage, was macht uns widerstandsfähig? Wie überstehen wir Krisen, ohne einen psychischen Schaden davon zu tragen?
Das heißt, Resilienz ist für uns ein Ergebnis sozusagen, ein positives Ergebnis, das wir sehen. Und dann können wir fragen, was hat denn zu dem Ergebnis geführt? Was sind die Mechanismen, was sind die Faktoren, die dazu beitragen, dass man trotzdem gesund bleibt?
Das ist Professor Raphael Kalisch im Interview mit Deutschlandfunk Kultur. Er arbeitet am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Zusammen mit anderen Forschenden hat er eine weltweite Studie gestartet, um herauszufinden, welche Menschen mit der Corona-Krise gut klarkommen, welche nicht und warum das jeweils so ist. Was schon länger bekannt ist, Menschen sind nicht von vornherein der eine Typ oder der andere, sondern wir müssen diese Resilienz erst lernen.
Dass viele Menschen doch dann gerade in der Krise sozusagen erst Strategien und Ansätze entwickeln, um irgendwie dann erfolgreich damit umgehen zu können. Und manchmal sind es die, von denen man dachte, ja, die kommen durch alles, die sind ja ruhig und die sind gestählt, die dann in so einer Krise einknicken.
Und die scheinbar Schwachen blühen manchmal erst in der Krise richtig auf, sagt Raphael Kalisch. Erste Zwischenergebnisse der Studie zeigen, Optimisten sind resilienter. Wer auch die positiven Aspekte der Krise sieht und wer die Situation als das, was sie ist, akzeptiert, scheint das Ganze besser bewältigen zu können. Psychologe Moritz Kirchner.
Immer dann, wenn ich eben nicht in die Akzeptanz gehe, dann bin ich im Grübeln, dann rumore ich rum, was wäre wenn. Und das sind aber Gedanken, die einen gerade nicht so wahnsinnig voranbringen. Während, und das nennt man psychologisch Kohärenzsinn, wenn wir sagen, okay, es ist jetzt genau so und ich werde es akzeptieren, dann kann ich für mich eine Kohärenz herstellen. Das heißt, die Situation als so gegeben und eben ganzheitlich wahrnehmen. Und das ist wiederum, das weiß man auch, ein ganz wichtiger psychologischer Schutzfaktor.
Spannend ist auch, jüngere Menschen scheinen die Folgen der Corona-Krise schlechter zu bewältigen als ältere. Eine Studie aus China hat ergeben, dass Menschen unter 35 gerade häufiger unter Angststörungen und Depressionen leiden als ältere. Ähnlich sind die Ergebnisse der Uni Erfurt. Die Forschenden dort machen im Moment jede Woche eine Umfrage, um die psychologische Lage in Deutschland zu analysieren. Ängste und Sorgen sind demnach insgesamt auf einem relativ hohen Niveau, aber jüngere Menschen fühlen sich häufiger belastet. Sie leiden stärker unter Langeweile, Einsamkeit, Niedergeschlagenheit, Nervosität und Angst.
Das nennt man in der Psychologie Sensation Seeking. Das heißt, die Suche nach starken Inhalten, nach auch ein Stück weit Abwechslung, Stimulation. Und das Sensation Seeking ist im Durchschnitt bei jüngeren Menschen stärker ausgeprägt. Und genau deswegen ist es jetzt, also es passiert ja nichts Aufregendes. Ne? Das ist ja jeder Tag gleich. Das ist schon mal so das Erste. Das Zweite ist, dass wir tendenziell im Alter etwas introvertierter werden und auch besser gelernt haben, auch mit uns selbst zu sein. Und das ist etwas, was eben bei jungen Leuten im Durchschnitt nicht so stark ausgeprägt ist.
Resilienzforscher Raphael Kalisch sieht ältere Menschen auch bei der psychischen Widerstandsfähigkeit im Vorteil.
Die Älteren haben das Privileg, im Allgemeinen schon mehr solcher Situationen in ihrem Leben durchgemacht zu haben.
Natürlich können wir aber auch aktiv was tun, um besser durch diese Krise zu kommen. Zum Beispiel versuchen, Vorfreude zu entwickeln auf all das, was wieder möglich sein wird, irgendwann. Und natürlich digital unsere sozialen Kontakte pflegen, empfiehlt Moritz Kirchner. Das macht er selbst auch per Videokonferenz.
Und abends sehr, sehr viel Zoom saufen, muss ich ehrlich zugeben. Das heißt, wenn ich mit guten Freunden treffen und Bierchen und Wein trinken und sowohl über wirklich anspruchsvolle Dinge als auch wirklich belanglos erzählen und nebenbei trinken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Ernte steht an oder sie läuft zum Teil schon hier bei uns. Deutscher Spargel und auch die deutschen Erdbeeren müssen vom Feld und aus den Gewächshäusern raus. Riesenthema in der Landwirtschaft. Allein schaffen wir diese Mengen an Erdbeeren und Spargel nicht. Auch nicht mit Studierenden, die da aushelfen. Die Erntehelfer aus dem Ausland, die können ja jetzt doch kommen unter hohen Auflagen für den Gesundheitsschutz. Einige Männer und Frauen kommen auch wieder aus dem EU-Land Bulgarien zum Beispiel. Und dort gibt es Proteste dagegen. Clemens Ferenkorte berichtet für uns über Bulgarien. Clemens, worüber regen sich die Menschen auf in Bulgarien?
Darüber, dass an sich reiche Länder wie Deutschland in Zeiten dieser Corona-Krise, in Zeiten von Infektionen, in Zeiten von Abriegelung von Grenzen, die großen Portemonnaies aufmachen und sagen, kommt einerlei, was es auch kostet, zu uns, weil wir haben landwirtschaftliche Probleme. Es hat in den sozialen Netzwerken seit einigen, ein, zwei, drei Wochen bereits schon, seitdem das angekündigt ist, dass Charterflugzeuge nach Deutschland fliegen können mit Erntehelfer, massive Proteste geben. Ich werde mal kurz was sagen, was zum Teil geschrieben wird. Da steht dann drin, manche Länder holen sich Sklaven, um ihre Gesundheit und das Leben zu riskieren und die Wirtschaft des anderen Landes instand zu halten. Und die Länder wie wir werden sowohl von der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft aussterben. Das spiegelt wieder, und zwar einmal die Angst davor zu sagen, dass diejenigen, die als Erntehelfer rübergehen, angesteckt zurückkommen könnten. Und das Zweite ist, dass sagen auch, wer ist etwa auch dafür verantwortlich? Das sind doch nicht in erster Linie wir.
Wie sind denn die Infektionszahlen in Bulgarien?
Die Infektionszahlen sind relativ gering, das muss man einfach sagen. Wir sind also bei, ich gebe mal von den schlimmsten Zahlen, gehe jetzt mal aus, wie viele Menschen sind verstorben. Das sind 37 Personen bislang. Die Infizierungszahl liegt bislang noch im vierstelligen Bereich. Das heißt allerdings nicht, dass das Ausmaß vielleicht tatsächlich so ist, weil je weniger getestet wird, desto weniger sind auch die Zahlen zu erhärten. Insofern sind das Zahlen, die mit Vorsicht zu genießen sind. Aber es sind gegenwärtig, wie gesagt, wir haben in den Krankenhäusern sind mehr als 200-300 Personen infizierte, wie gesagt, noch sehr, sehr gering.
Wie reagieren denn die Erntehelferinnen und Helfer auf diese Proteste? Weil jetzt gibt es natürlich das Argument, die müssen ja nicht in andere Länder reisen, um dort zu arbeiten. Die machen es ja freiwillig.
Ja, müssen tut natürlich bekanntlich niemand, aber es gibt natürlich auch erhebliche wirtschaftliche Zwänge. Und zwar nicht nur, das klingt nicht schön, wirtschaftliche Zwänge, sondern davon, von einigen Monaten im Ausland leben, das ist nicht allein in Deutschland, es ist in England, es ist in Spanien, es ist in Italien. Wenn Sie dort einige Monate als Saisonarbeiter und Arbeiterinnen tätig sind, kommen Sie mit einem Verdienst zurück, der Sie und Ihre Familien für das ganze Jahr über Wasser hält. Das ist natürlich jetzt weg. Und wir haben unter anderem auch mit Leuten gesprochen, vor wenigen Tagen auch in der Nähe von Burgas in Bulgarien, die letztes Jahr auf dem Erdbeerfeld waren in England und gesagt, überlegen Sie sich das jetzt rüberzukommen nochmal. Wir sagen, nein, im Augenblick nicht. Wir haben ein bisschen Sorge davor, dass wir uns anstecken können. Der ehemalige Arbeitgeber hat denen auch schon eine Mail geschrieben, kommt doch bitte. Das ist vielleicht im Juni oder Juli, das wissen Sie nicht, falls Sie ausreisen können. Aber klar ist auch dabei, es gibt ganz sicherlich wirtschaftliche Zwänge. Gezwungen wird niemand, aber wenn einem das Geld ausgeht, beziehungsweise nicht die Möglichkeit hat, überhaupt was zu verdienen, stellt sich die Frage schon anders.
Wenn sich dann die Landwirte aus England oder auch aus Deutschland melden, welche Arbeitsbedingungen, welche Sicherheitsvorkehrungen werden denn in den westeuropäischen Ländern geboten für die Erntehelferinnen und Erntehelfer?
Das kann ich nicht beantworten, weil es sicherlich auf den individuellen Arbeitgeber ankommt. Bei denjenigen, also zum Beispiel bleiben wir bei dem Beispiel des ehemaligen englischen Arbeitgebers, der hatte wohl auch gute Bedingungen zur Verfügung gestellt letztes Jahr, jetzt auch gesagt, er wolle also eine sehr gute Hygiene gewährleisten, Sicherheitsabstand und ähnliche Dinge. Aber das allein minimiert natürlich nicht völlig das Risiko, weil alle diese Tätigkeiten sind Tätigkeiten in einer Gemeinschaft. Man arbeitet zwar nicht unbedingt ganz Seite an Seite, aber es besteht eben dieses Risiko. Von daher, das sind also die einen Bedingungen. Das andere ist, alle Erntearbeiterinnen und Arbeiter, die aus Bulgarien ins Ausland gehen, sind in Bulgarien nicht krankenversichert. Das heißt, wenn denen irgendetwas passiert, ein Notfall ist, dann wird dafür der bulgarische Staat und der Steuerzahler gerade stehen müssen. Und deswegen hat auch der bulgarische Gewerkschaftsbund, einer von den beiden, öffentlich geschrieben an die Regierung, sie sollten darauf dringen, dass die Saisonarbeiter und Erntehelfer bis zum Ende der Pandemie in dem jeweiligen Gastland bleiben sollten. Und sie sollten auch sicherstellen, dass die Arbeitskräfte dort Zugang zu medizinischer Versorgung haben.
Große Aufregung in Bulgarien über die Ausreise von Erntehelferinnen und Erntehelfern nach Deutschland und andere EU-Staaten, um hier in der Landwirtschaft zu helfen. Informationen aus Wien von unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte, der auch für Bulgarien berichtet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Donnerstagabend. Kleines Rätsel für euch, hört mal genau hin.
Ich bin der bislang Erste und Einzige, der seine Kandidatur erklärt hat.
Wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung.
Ich finde, man gewinnt nicht Profil, indem man sich von anderen in der eigenen Partei abgrenzt.
Wer war der Erste nochmal? Die anderen meinen, waren Merz und Laschet. Richtig, Norbert Röttgen, ja. Das war vor gut 2 Monaten. Da ging es nochmal um so langweilige Sachen wie den Parteivorsitz der CDU. Von dem hat man schon lange nichts mehr gehört in den vergangenen Wochen. Der CDU-Parteitag Ende April, der wurde wegen der Corona-Krise abgesagt. Da sollte eigentlich über den Parteivorsitz entschieden werden bei der CDU. Und jetzt ist erstmal alles in der Schwebe. Katharina Hamberger im Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo, grüß dich, guten Abend.
Hallo.
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn, die treten ja beide gemeinsam als Team an und sind schon allein wegen ihrer Ämter momentan sehr oft zu sehen, sehr präsent und bekommen auch noch überwiegend gute Bewertungen für ihr Krisenmanagement. Ist die Sache damit schon geritzt?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also es ist ja vor allem Jens Spahn, der gute Bewertungen bekommt und der ist ja sozusagen nur der Zweite im Team Laschet Spahn. Und Armin Laschet steht in Teilen durchaus in der Kritik, gilt auch als einer, der jetzt in diesem Bund-Länder-Sache, was die Corona-Krisenbewältigung betrifft, auch immer vorgeprescht ist, was von einigen auch im Land nicht gutiert worden ist. Also das ist tatsächlich noch nicht geritzt. Da wird wahrscheinlich erst zum Ende sozusagen dieser ganzen Krisenzeit bewertet werden. Wie hat er sich da vor allem eben Armin Laschet, um den geht's ja, geschlagen? Und selbst wenn Jens Spahn gute Werte hat, ist immer noch die Frage, werden diejenigen, die Jens Spahn wählen würden, weil sie ihn gut finden, dann Armin Laschet wählen? Oder sagen sie, Mensch, da wähle ich doch vielleicht den Friedrich Merz, der ist dann kurz Parteivorsitzender und dann hat Jens Spahn die nächste Chance.
Aber dass nochmal geswitcht wird und Laschet ja einen Schritt zurückgeht und Jens Spahn nach vorne tritt, das hältst du für unwahrscheinlich, oder?
Das halte ich für unwahrscheinlich. Also das, glaube ich, kann man nicht mehr umdrehen und Armin Laschet als NRW-Präsident Landesvorsitzender und Ministerpräsident würde damit sich politisch selbst sozusagen absägen.
Was machen die beiden anderen Kandidaten ohne Amt zurzeit, Norbert Röttgen und Friedrich Merz?
Ja, die versuchen zumindest immer wieder auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Das gelingt Friedrich Merz etwas besser als Norbert Röttgen, was auch daran liegt, dass das Interesse grundsätzlich an Friedrich Merz, vor allem der Medien, etwas größer ist. Aber man merkt, dass beide das Problem haben, dass sie eben kein Amt haben, dass sie nicht beweisen können, sind sie Leute, die eine Krise managen können. Und das eben auch nochmal der Partei vor allem zeigen können, auch wenn man sagt, das sind Leute, die zukünftig vielleicht Kanzlerkandidat der CDU werden wollen und geben so ein Interview nach dem anderen. Das ist manchmal mehrsagend, manchmal ein bisschen viele Binsenweisheiten. Das ist ja unterschiedlich in der Qualität. Also sie versuchen, Pflöcke einzuschlagen, aber so richtig kommen sie damit auch nicht durch.
Aber die K-Frage, die ist ja durchaus die spannende. Also lass uns nochmal über Armin Laschet und Markus Söder sprechen. Söder spielt zwar beim CDU-Parteivorsitz natürlich keine Rolle, aber eventuell eben als Kanzlerkandidat im kommenden Jahr. Er hat das selber immer abgelehnt. Er baut sich als Gegenspieler zu Laschet jetzt vielleicht doch als Kandidat ein wenig auf?
Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher. Also Markus Söder regiert erstmal nach Bayern hinein. Der hat in Bayern bislang jetzt mit der Kommunalwahl ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Das war seine erste Wahl, für die er vollverantwortlich war als Ministerpräsident und CSU-Chef. Und muss jetzt natürlich weiter zeigen, dass er weiter an der Spitze der Partei bleiben kann und dass er auch ein guter Ministerpräsident ist. Er ist das auch noch nicht sehr lange in Bayern, was auch dem so ein bisschen entgegenspricht, dass er gleich nach Berlin abhauen wird. Das würde man der CSU und ihm wohl auch nicht gutheißen. Gleichzeitig wird die CSU aber das schon beobachten, was in der CDU passiert. Mhm. Und wenn sich in der CDU andeutet, dass der nächste Parteivorsitzende, ob es Friedrich Merz ist oder ob es Armin Laschet ist oder ganz vielleicht Norbert Röttgen, und derjenige nicht den entsprechenden Rückhalt in der Partei hat, also vielleicht beim Parteitag ein sehr knappes Ergebnis nur rauskommt, man merkt, die Partei ist gespalten, dass man sich dann vielleicht nochmal überlegt, jetzt muss die CSU doch ran, weil die CDU eben so schwach ist und Markus Söders Beliebtheitswerte vielleicht dann Ende des Jahres auch noch so hoch sind, dass man sagen kann, das muss der Kanzlerkandidat für die Union sein.
Gibt es schon Gerüchte für den Zeitplan, sage ich mal? Weil eigentlich hatte Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt, sie bleibt bis Ende des Jahres im Amt. Dann hieß es, neben April machen wir den CDU-Sonderparteitag. Wird es jetzt dann tatsächlich doch Richtung Winter gehen?
Also es ist wohl davon auszugehen, dass diese Wahl beim ganz regulären Parteitag stattfinden wird. Das wäre auch eigentlich ein Wahlparteitag gewesen, wo Annegret Kramp-Karrenbauer sozusagen dann einfach nicht mehr angetreten wäre. Und jetzt nochmal quasi zu warten und zu sagen, im September machen wir dann nochmal einen vorgezogenen Sonderparteitag, das könnte man in der Partei nicht verkaufen, dann müssten alle irgendwo hinfahren, das kostet Geld und dann im Dezember nochmal einen. Also es wird wohl auf Dezember rauslaufen aus diesen regulären Terminen.
Erfrischend, mal über was anderes, über Politik, über CDU-Parteitag zu sprechen und über den Parteivorsitz mit Katharina Hamberger. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Montag kommende Woche wird es wieder ein bisschen voller werden in den Innenstädten und in den Gassen mit den kleinen Lädchen. Autohäuser, Buchhandlungen, Fahrradläden, die dürfen wieder öffnen, unabhängig von ihrer Größe. Anders ist das bei dem restlichen Einzelhandel. Also viele kleine Läden dürfen öffnen, solange ihre Verkaufsfläche bei höchstens 800 Quadratmetern liegt. Kurz zurück zum Mathematikunterricht, zur Flächenlehre. Deutschlandfunk Nova-Reporter Niklas Potthoff, wie groß sind nochmal 800 Quadratmeter bitte?
Ja, man versucht sich sowas ja immer in Vergleichsgrößen vorzustellen. Also gerade bei Quadratmetern hört man ja das immer wieder das Gleiche. Etwas ist zum Beispiel 8 Fußballfelder groß oder 3-mal so groß wie das Saarland. Also das Problem ist nur, das hilft ja oft nicht, es sich besser vorzustellen. Und in dem Fall erst recht nicht, weil 800 Quadratmeter, das ist dann doch kleiner als beides. Jetzt die einfache Variante für Mathematikfreunde ist zu sagen, 800 Quadratmeter, das sind ja einfach 40 mal 20 Meter. Wenn man sich dann vorstellen kann, wie viel 40 Meter sind.
Ja.
Und das Fußballfeld, das hilft dir zwar nicht, aber 40 mal 20 Meter ist tatsächlich exakt die Rechteckgröße eines Handballfelds. Also Handballer können sich das jetzt schon gut vorstellen und für den Rest von uns hilft vielleicht ein alltagstaugliches und auch tagesaktuelles Beispiel. Also wenn du die einzelnen Blätter einer Klopapierrolle nebeneinander legst, also mit der Annahme, dass es 250 Blatt pro Rolle hat, dann brauchst du ca. 228 Klopapierrollen für 800 Quadratmeter. Also es soll ja Leute geben, die momentan so viel zu Hause haben, um das auch mal testen zu können.
Aus der Wirtschaft gibt es aber eben auch viel Kritik an diesen 800 Quadratmetern. Einige Unternehmer bezeichnen die Zahl als willkürlich. Der Handelsverband, der meinte, für eine stufenweise Öffnung in der Form gäbe es gar keinen Grund. Wieso wurde ausgerechnet diese Zahl gewählt, 800 Quadratmeter?
Also zum einen, weil man verhindern will, dass die Fußgängerzonen wieder auf einmal überfüllt sind, indem eben direkt alles öffnet. Und zum anderen, weil diese 800 Quadratmeter eben schon einen konkreten Bezug zur Realität haben, wie mir Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft erklärt hat.
800 Quadratmeter ist gar nicht so willkürlich. Das sind nämlich so eine Größenordnung bei Supermärkten. Das sind so kleine Supermärkte, die darunter fallen. Also so mittelgroße Supermärkte fangen bei 800 Quadratmeter an. Und alles drunter, also die meisten Discounter fallen darunter, also nicht die neu gebauten Discounter, die werden jetzt größer sein, aber so Discounter, die vor 4 oder 5 Jahren gebaut wurden, die haben ungefähr 700 bis 800 Quadratmeter.
Also das ist halt so eine Maßvorgabe. Und für Rusche macht die Aufteilung der Läden nach Quadratmetern letztendlich tatsächlich auch Sinn.
So eine feste Quadratmeterzahl zu nehmen, hat den Charme, dass sie einfach zu kommunizieren ist und sich auch nicht verändern kann, das heißt. Wenn der Laden eben 157 Quadratmeter hat, dann hat er 750 Quadratmeter und dann variiert nicht wie irgendwelche Umsatz- oder Mitarbeitergrößen.
Heißt, das ist eine klare Zahl. Jeder Laden weiß auch, wie groß er ist und das ist eben leicht umsetzbar.
Aber was ist denn, wenn ich nicht öffnen darf bei den aktuellen Vorgaben, weil ich zum Beispiel 1600 Quadratmeter Fläche in meinem Laden habe? Kann ich dann nicht einfach die Hälfte absperren, wie in so einer Dreifachturnhalle einen Teppich runterhängen und dann normal aufmachen?
Ja, das Ding ist, das könnte tatsächlich gehen. Also Niedersachsen und Rheinland-Pfalz haben zum Beispiel auch schon angekündigt, dass das passieren soll. Jedes Bundesland kann das anders regeln. Und auch Christian Rusche sieht das für viele Läden als gute Möglichkeit.
Ich meine, wenn man so mehrere Etagen hat, dann kann man natürlich, Hauptsache man macht eine auf, da hat man wenigstens ein bisschen Umsatz, als wenn man eben komplett auf den Umsatz verzichtet.
Ja, das heißt, viele Läden müssen quasi seit gestern überlegen, ob sie jetzt bestimmte Abteilungen oder Stockwerke mal eben schnell schließen und dann eventuell doch den Laden öffnen dürfen. Also mal sehen, was für Ladenkonstruktionen man dann ab nächster Woche wirklich sehen kann. Also auch das wird sich ja je nach Region unterscheiden. Und dann muss man eben noch schauen, wie nachvollziehbar diese 800 Quadratmeter Regelung dann noch wirklich ist. Allerdings hieß es gestern auch schon aus der Politik, dass da bei der Regelung nicht jeder Meter auf die Goldwaage gelegt wird. Also da kommt wahrscheinlich jetzt keiner mit dem Zollstock oder der Klopapierrolle und misst nach.
Was sind nochmal genau 800 Quadratmeter und wie können die Läden, die etwas größer sind, vielleicht doch aufmachen? Informationen und Hintergründe von Niklas Potthoff aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Und das war das Update an diesem Donnerstagabend. Mein Name ist Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.